und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit dieser Erinnerung starten wir in die Predigt und weil es so schön war, noch einmal, Christus ist auferstanden. Mit diesem Bekenntnis hat uns Willi schon in diesen Gottesdienst eingeführt. Gibt's mir den Präsenter? Und ich wollte euch noch mal daran erinnern, an dieses besondere Bekenntnis, an diesen Gruß, der in der Ostkirche, also echt einem großen Teil dieser Welt, immer und immer wieder in diesen 40 Tagen wiederholt wird. Um diese Botschaft von dem auferstandenen Jesus wach zu halten, bei all dem, was passiert. Denn der Alltag, der schiebt sich so oft vor diese Botschaften. Und es ist wichtig, dass wir gewisse Dinge wach halten, wie auch die Feiertage, die Denkmäler, über die Willi eben gesprochen hat. So wollen wir auch über das Abendmahl miteinander nachdenken. Nicht nur heute, sondern in den Wochen, in denen ich immer wieder predigen werde, werden wir uns mit unterschiedlichsten Aspekten dieses Mahles beschäftigen. Denn wir als Gemeindeleitung haben uns das Abendmahl, wie wir es feiern, angeschaut und es wurden Bitten laut, wollen wir nicht wieder zurück zu der alten Form? Denn durch die Pandemie hat sich die Form, wie wir Abendmahl feiern, verändert. Aber wir als Gemeindeleitung wollten nicht einfach wieder zurück, sondern wir wollten die Chance nutzen, mal innezuhalten und zu sagen, warte mal, warum haben wir diese Form? Und welche Aspekte bedient diese Form? Denn wenn wir das nicht reflektieren, kann eine Form zu einer Formalie werden. Und dann verliert dieses Mal, dieses Denkmal seine Kraft. Wie zum Beispiel die Feiertage, die wir manchmal feiern und zu denen wir manchmal gar keinen Bezug mehr haben. Zum 1. Mai zum Beispiel. Für mich als Schüler war das immer so ein Feiertag, wo ich dachte, ja, nett, einen Tag weniger Schule. Kein innerer Bezug. Und damit das auch nicht beim Abendmahl passiert, wollen wir uns unterschiedliche Aspekte dieses Abendmahls anschauen. Und die Form nicht von Gefühlen, nicht von persönlichen Präferenzen, nicht von der eigenen Geschichte abhängig machen. Oh, mir gefällt die Form aber besser. Nee, darum geht es nicht. Sondern wir wollen die Form bestimmen lassen von den Aspekten, die wir in der Schrift und in Gottes Wort sehen. Und dazu lade ich euch ein, euch darauf einzulassen. Und wir werden dabei dann auch mit der Form etwas experimentieren. Wir werden unterschiedliche Formen des Abendmahls miteinander feiern. Heute nicht. Heute geht es darum, sich auf das Abendmahl zu fokussieren. Heute feiern wir nicht das Mahl, sondern wir hören nur darüber. Aber wir werden die Form, die wir jetzt durch die Pandemie haben, etwas variieren. Wir werden an den Tischen feiern, dass die Leute zu den Tischen gehen und an den Tischen die Gaben empfangen, den Segen empfangen und dann wieder Platz nehmen. Dann variieren wir sie noch einmal und dann holen sich alle die Gaben, setzen sich an ihren Platz. Und dann feiern wir gemeinsam als Gemeinschaft, nicht jeder für sich, so fertig. Oder wir werden das Abendmahl tatsächlich wieder am Abend feiern, damit wir Zeit haben und damit es nicht wie so ein Appendix an den normalen Gottesdienst ist und dass wir es einfach mal schnell durchkriegen. Und wir werden auch die traditionelle Form machen, wo wir das Mahl durch die Reihen geben. Die Formen sollen dazu dienen, uns wachzurufen, welche unterschiedlichen Aspekte es sind. Und bei der Mitgliederversammlung werden wir das noch einmal vertiefen und miteinander darüber reden. Wir wollen euch nicht einfach etwas vorsetzen, sondern wollen euch mitnehmen und euch entdecken lassen, vielleicht auch wieder neu entdecken lassen, was bedeutet eigentlich das Abendmahl? Und diese Einladung, die ihr hier vorne seht, lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab. Das ist das, was unser Anliegen ist. Es ist ein altes Lied, was wir an der Theologischen Hochschule immer vor dem Herrnmahl gesungen haben. Immer. Aber ich finde diese Einladung so schön. Und dazu lade ich euch ein. Lasst uns feiern das Mahl. Dass wir es bewusst feiern. Und darum geht es in der heutigen Predigt. Wir werden einen Aspekt uns anschauen, nämlich das Abendmahl als Gedächtnismahl, also als ein Mahl der Erinnerung an etwas, was geschehen ist. Und wir werden uns anschauen, was es bedeutet, das Mahl würdig, auf würdige Art und Weise zu feiern. Und weil der Aspekt des würdigen Feierns der Hauptgrund für den Text ist, den wir jetzt gleich als Grundlage haben, beschäftigen wir uns mit dieser Frage zuerst. Und wir gehen in 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 34. Wenn ihr eine eigene Bibel habt, könnt ihr mitlesen. Hier vorne findet ihr die Basisbibel. Paulus spricht, und ihr hört diesen Text immer wieder, wenn wir Abendmahl feiern, das sind die sogenannten Einsetzungsworte. Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen. Und ich habe, und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Und dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn bei diesem Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht über uns richten. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung, wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen. Dann kann eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Lasst uns feiern das Mahl auf eine würdige Art und Weise. Diesen Appell gibt Paulus an die Gemeinde in Korinth weiter. In sehr strengen und sehr direkten Worten. Feiert das Mahl auf eine würdige Art und Weise. Das ist der eigentliche Grund, warum er überhaupt die Einsetzungsworte schreibt. Diese schön formulierte, dieses schöne Bekenntnis ist uns nur überliefert, weil die Korinther sich beim Abendmahl daneben benommen haben. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus und weist sie zurecht, sehr, sehr deutlich und sagt, Leute, die Art, wie ihr das Abendmahl feiert, geht nicht. Es ist unwürdig, es ist eine unwürdige Art und Weise, das Mahl so zu feiern. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich das so übersetze, denn vielleicht steht bei euch in der Übersetzung, wer unwürdig das Brot isst. Dort steht das Wort unwürdig als Adverb, jetzt ein bisschen Grammatik, das ist wichtig. Und dieses Adverb bestimmt, wie das Verb zu interpretieren ist. Das ist wichtig. Das Adverb bezeichnet nicht den Zustand einer Seele, sondern die Art, wie gefeiert wird. Und deswegen übersetzen die moderneren Übersetzungen richtig auf unwürdige Art und Weise. Es geht um die Art des Feierns und nicht den Zustand der Person, die feiert. Habt ihr den Unterschied? Es geht nicht darum, ob ihr euch würdig fühlt oder nicht. Ob ihr euch gut fühlt oder nicht, sondern die Art und Weise, wie ihr es feiert. Und die Korinther haben es auf keine würdige Art und Weise gefeiert. Er macht deutlich, hier Leute, die Art, wie ihr es feiert, das geht nicht. Das geht nicht. Das, was ihr dort macht, entspricht nicht dem Wert dessen, was ihr zu euch nehmt. Denn ihr esst nicht nur Brot und Wein, ihr esst den Leib und das Blut Christi. Ihr nehmt zu euch ein Denkmal. Etwas, wofür Jesus sein Leben gegeben hat und Wahrheit in euer Leben hineinbringt. Und ihr behandelt es schlimmer als ein normales Essen. Denn was ist passiert? Die Korinther waren in einer sehr reichen Stadt und hatten einflussreiche Leute in der Gemeinde und auch Arme. Sie hatten sehr wohlhabende Leute und Sklaven. Und in dieser Spannung lebte diese Gemeinde und die trafen sich abends zum gemeinsamen Essen und feierten im Anschluss an das Essen das Abendmahl. Das erfahren wir aus dem Kapitel vorher, die Verse wollte ich euch ersparen. Und dann passiert es, dass die Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten, die hatten früher Feierabend, wenn sie überhaupt gearbeitet haben. Und die konnten in Ruhe schon nachmittags anfangen zu essen. Die Sklaven hingegen, die konnten nicht so schnell abstempeln. Die mussten Überstunden leisten. Also kamen sie erst dazu, wenn die anderen schon am Essen waren. Und die Reichen haben natürlich gutes Essen mitgebracht. Guten Wein. Und der schmeckt ja an so einem schönen Abend mit gutem Essen. Und dann kamen die Leute dazu und die Reichen waren schon so besoffen und so voll gegessen, dass nichts mehr da war oder nur noch wenig. Und die Armen saßen dann da und mussten mit den anderen das Abendmahl feiern. Und Paulus sagt, Leute, was macht ihr da? Das ist unwürdig für das, was ihr tut. Als Beispiel, wenn du eingeladen wirst von irgendeiner berühmten Persönlichkeit, von mir zum Beispiel zum Restaurant. Ich führe dich in so ein richtig schickes Restaurant. Und dann legst du deine Füße einfach auf den Tisch. Geht nicht. Da würde ich mir als Gastgeber denken, die Manierenschule ist hier wohl etwas zu kurz gekommen. Mein Cousin hatte das gemacht. Wir waren in Tadschikistan. Und dort isst man auf dem Boden. Da legt man sich zu Tisch. Und es gibt eine Sitzreihe drumherum, da sind so Kissen. Und in der Mitte ist eine Tischdecke. Das ist der Tisch. Es ist tabu, auf diesen Tisch zu treten. Geht nicht. Wenn man das macht, entehrt man den Gastgeber. Und eine zweite Sache, das Brot wird immer, weil Brot so wichtig ist in dieser Kultur, weil die Leute dort hungern, muss es richtig hingelegt werden. Das heißt, es gibt eine Gesichtsseite, also eine schöne Seite vom Fladenbrot und eine Nicht-Gesichtsseite. Und mein Cousin, wir sind gerade da erst angekommen und unser Missionsleiter hat uns das immer und immer wieder gesagt. Und dann werden wir eingeladen von einem islamischen Ältesten, eine Riesenehre. Und dann setzt er sich hin und die Füße berühren fast die Tischdecke und der Missionsleiter, bam, tritt die Füße weg. Mein Cousin guckt, der so, Junge, du hättest uns jetzt gerade Jahre der Beziehung kaputt gemacht mit dieser Handlung. Und er saß da und dachte, oh, er hat nicht den Wert der Einladung verstanden. Und während des Essens brach das Brot einfach und legte es, bumm, fast mit der Gesichtsseite nach unten hin. Und du hörtest so innerlich so, die Leute atmeten auf. Vielleicht für euch skurril, aber für die Leute in Tadschikistan hat das eine Riesenbedeutung. Das Abendmahl ist so ähnlich. Für einige ist das, ach ja, das ist so eine Tradition. Ja, das ist so ein Ritual, was die Christen halt so machen. Wenn wir nicht verstehen, welchen Wert diese Gaben haben, die wir da zu uns nehmen, werden wir es nicht würdig feiern. Paulus kritisiert nicht die Form. Die Form ist die Folge einer Haltung, die Korinther in sich haben. Und er sagt, jeder Mensch soll sich selbst überprüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Er soll sich selbst prüfen. Nicht, oh, wie gut bin ich, sondern welche Haltung habe ich? Hier an dieser Stelle noch einmal. Unwürdig essen heißt nicht, oh, ich bin nicht wert, weil ich eine Sünde begangen habe, deswegen darf ich nicht am Abendmahl teilnehmen. Das heißt es nicht. Kein Mensch auf dieser Welt wird jemals würdig das Abendmahl feiern können. Nicht ein Mensch. Und wenn du denkst, oh, hier ist die Form irgendwie nicht so gut, deswegen feiern wir das nicht würdig. Kein Mensch auf dieser Welt wird jemals das Mahl würdig feiern können, außer durch Jesus. Nicht das, was ich mache, nicht mein Beruf, nicht weil ich keine Sünden habe oder ähnliches, sondern durch das, was Jesus getan hat, darf ich würdig an dem Mahl teilnehmen. Das macht mich würdig. Nicht wie gut ich lebe, sondern was er für mich bezahlt hat. Und weil ich diesen Preis vor Augen habe, feiere ich es auf eine würdige Art und Weise. Ich schätze es wert. Und dazu ermutigt Paulus, denn er kritisiert, wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts mit dem zu tun, mit dem Mahl zu tun, was vom Herrn eingesetzt ist. Leute, das entspricht eurer Haltung, entspricht nicht dem, was Jesus wollte. Wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. Ihr feiert nicht als Gemeinschaft. Eure Haltung stimmt nicht. Und so ist der eine hungrig und der andere aber betrunken, weil er schon so früh angefangen hat. Habt ihr etwa keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die herabsetzen, die nichts haben? Paulus stellt hier Fragen, um die Korinther dazu zu führen, zu reflektieren, zu sehen, wie sieht es mit meiner Haltung aus? Was ist meine Haltung in Bezug auf das Abendmahl? Und er stellt Fragen. Am Ende ironische Fragen, rhetorische Fragen. Soll ich euch etwa dafür loben? Nee, Leute, diese Haltung geht nicht. Und deswegen auch die Frage an uns. Warum feiere ich das Mahl? Denn Paulus macht deutlich, es falsch zu feiern, aus einer falschen Haltung heraus zu feiern, führt dazu, dass ich nicht das tue, was Gott will. Das ist Sünde. Es geht nicht darum, dass ich das Ritual falsch ausführe. Das Abendmahl ist nicht ein Ritual, nichts etwas Magisches. Nur wenn es auf eine richtige Art und Weise gefeiert wird, dann gibt es das und das Ergebnis. Das Abendmahl ist ein Beziehungsgeschehen. Ich feiere mit meinem Herrn, der für mich sein Leben gegeben hat. Er ist gegenwärtig. Ich feiere mit meinen Geschwistern, die mit mir am Tisch sitzen, die gerechtfertigt wurden. Das ist ein Beziehungsgeschehen, kein magisches Ritual. Und deswegen geht es um ein Beziehungsgeschehen, nicht darum, ob ich die Form erfülle, sondern ob meine Haltung stimmt. Aber wenn ich eigensinnig das Mahl feiere, wenn ich es nicht wertschätze, dann sagt Paulus, dann wirst du gerichtet. Dann wird Jesus dich richten. Aber prüfe dich selbst, damit er es nicht machen muss. Es ist besser, wenn du das reflektierst und umkehrst, als wenn Jesus eingreift. Denn sein Urteil dient dazu. Und das ist auch wieder etwas. Jesus bestraft nicht. Oh, du hast was falsch gemacht. Auf die Finger. Sondern er sagt, du, der Weg, den du gehst, ist nicht gut, um zurechtzuweisen. Jesu Gericht dient immer als Ruf der Umkehr. Und das sehen wir hier bei Paulus. Gericht dient nicht zur Strafe, sondern als Ruf zur Umkehr. Das Problem ist, dass einige Leute immer und immer weiter weggehen. Sie hören, wie Gott ruft. Sie sagen, nö, will ich aber nicht. Das ist genauso wie bei meinen Jungs. Mach das nicht. Und dann gucken die und gehen weiter. Gerade unser Jüngster, der sieht die Schokolade. Du sollst keine Schokolade vor dem Mittagessen essen. Der guckt einen an und geht weiter und weiter. Dann sage ich es noch einmal. Hör auf. Es gibt Konsequenzen für dein Handeln. Und mittlerweile weiß er, wenn ich aufstehe und ihm sage, du hast nur noch eine Chance. Es wird Konsequenzen geben. Sei es, dass er gar keine Schokolade kriegt, auf die Treppe muss und sich mal ein bisschen beruhigen muss oder. Gottes Gericht dient nie zur Strafe, sondern als Ruf zur Umkehr. Außer, und das sagt Paulus auch, außer wir hören nicht, so lange nicht, bis wir so weit weg sind, dass wir nicht anders sind als die Welt. Und darum sagt Paulus, ihr Korinther, verbleibt nicht in eurer Haltung. Reflektiert, kehrt um. Denn dann müsst ihr kein Gericht fürchten wie diese Welt. Denn das ist das Problem. Eine Haltung kann zur Gewohnheit werden, zu einem Lebensmuster. Und davor warnt uns Paulus. Und die Frage ist, was ist meine Haltung? Was ist meine Haltung, wenn ich das Abendmahl feiere? Mit welcher Haltung gehst du an das Mahl? Ist es etwas, was einfach dazugehört und es ist flach geworden? Du nimmst es ein, aber innerlich bist du nicht ganz da. Vielleicht ärgerst du dich über die Form. Sagst ja, früher war das aber besser. Und die Form ärgert dich so sehr, dass du innerlich gar nicht da bist. Dann schätzt du nicht wert, was da gerade passiert. Vielleicht freust du dich aber auf das Mal. Dann freut mich das, das ist schön. Dann genieße es, feier es mit deinem Herrn. Aber vielleicht bist du auch unsicher. Darf ich überhaupt daran teilnehmen? Paulus gibt hier einen ganz einfachen Tipp. Aber vorher erwartet er Reflexion. Ich möchte euch keine einfachen Tipps geben, weil ich eure Situation nicht kenne. Aber ich möchte euch einladen zur Reflexion. Dass ihr vor Gott prüft, was ist deine Haltung? Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du das mal einnimmst, weil du immer gehört hast, ja, du darfst bloß keine Sünde in deinem Leben haben, wenn du am Abendmahl teilnimmst. Dann bist du unwürdig. Wenn ich erst sündlos am Mahl teilnehmen dürfte, würde ich in dieser Welt niemals das Mahl feiern dürfen. Geht nicht. Darum prüfe ich mich. Ich prüfe meine Haltung. Vielleicht aber sagst du, nee, ich mache nicht mit, weil das hier falsch gefeiert wird. Okay, wenn es hier falsch gefeiert wird, bitte such dir eine Gemeinde, wo es richtig gefeiert wird. Und feiere das Abendmahl. Denn das zu feiern ist eine Anweisung. Oder du prüfst dein Herz, ob du nicht vielleicht stolz bist gegenüber deinen Geschwistern und sie auf eine Art und Weise verurteilst, wie es nicht richtig ist. Dieses Reflektieren, zu dem Paulus uns einlädt, ist nicht etwas, was ich einfach nur im Denken mache, sondern etwas, was ich im Herzen mache. Deswegen diese drei Fragen an dich. Mit welcher Haltung nehme ich am Abendmahl teil? Was erhoffe ich, dass beim Abendmahl passiert? Was wünsche ich mir? Was denke ich, was beim Abendmahl passiert? Denke ich, jo, ich mache das einfach und dann wird meine Sünde weggewaschen? Oder hoffe ich, dem Lebendigen zu begegnen? Und wo muss vielleicht meine Haltung durch Gott und sein Wort erneuert werden? Und ich möchte dir Mut machen, diese drei Fragen zu klären, bevor du das nächste Mal das Abendmahl feierst. Damit du es würdig feiern kannst, auf eine würdige Art und Weise, weil es Gaben sind. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, denn lass uns feiern das Mahl zur Erinnerung an Jesus. Und Paulus hat hier eine Formulierung, die er zweimal wiederholt auf die entsprechenden Gaben. Er beschreibt, wie Jesus, er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch, tut das zur Erinnerung an mich. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Und ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Paulus nimmt hier eine Passage aus Lukas, denn nur in Lukas ist uns diese Form überliefert. Es ist etwas anders, es passt nicht eins zu eins, aber Markus und Matthäus legen einen etwas anderen Stellenwert bei ihrer Beschreibung des Abendmahls. Paulus macht hier deutlich in diesem Einsetzungswort, das Mahl dient zur Erinnerung, zum Gedächtnis, zum Nachdenken an das, was Jesus getan hat. Und das, was er dort beschreibt, ist das Passamahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und was Jesus umdeutet, Jesus nimmt dieses Fest, was über tausende Jahre gefeiert wurde, und deutet es auf sich. Er sagt, blickt nicht zurück auf Ägypten, sondern schaut auf mich. Wenn ihr es feiert, denkt an mich, denn ich habe euch von einem viel größeren Sklavenhalter befreit als die Ägypter. Ich werde euch durch das, was ich getan habe, von der Sünde, vom Tod, vom Teufel befreien. Tut das zur Erinnerung an mich. Und ich weiß nicht, welches Verhältnis ihr zur Erinnerung habt. Ich weiß nicht, wieso euer Erinnerungsgedächtnis ist. Unser Erinnerungsgedächtnis ist ja jetzt momentan sehr herausgefordert. Das beschreibt ja, hat Willi ja beschrieben, die Nachrichtenflut, das ist sehr interessant. Meine Frau ist in vielen WhatsApp-Gruppen wegen unserer Kinder und immer wieder, ich habe manchmal Angst, dass ihr Handy unsere Arbeitsplatte durchsägt, weil es permanent vibriert. Das ist so nervig und es ist statistisch tatsächlich so, dass wir so viele Informationen aufnehmen, dass unsere Kapazität fürs Gehirn am Limit ist. Wir haben so viele Informationen, deswegen, früher wurde immer gesagt, ja, lernt doch auswendig. Ja, lernt auswendig. Die Generation, die jetzt so 80 ist, die Informationen, die ihr normalerweise in Monaten oder Jahren konsumiert habt, kriegen heutzutage Jugendliche und Kinder innerhalb von Tagen intus. Das, was wir teilweise in einer Woche kommunizieren, haben Leute vor 100, 150 Jahren in ihrem ganzen Leben an Informationen bekommen. Unser Gehirn ist am Limit. Deswegen gehen einige Wirtschaftsleute hin und sagen, bau dir ein zweites Gehirn. Hol dir digitale Helfer, die dir helfen, dich an Sachen zu erinnern, an die wirklich wichtigen Dinge. Jesus geht hier einen anderen Weg. Denn Erinnern ist nicht nur ein kognitiver, also nicht nur ein Denkprozess, sondern Erinnern bedeutet, etwas aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen. Das Wort erinnern kommt aus dem Deutschen innewerden, aus dem 14. Jahrhundert. Ich nehme etwas, was geschehen ist, und es wird mir inne. Es kommt in mich hinein. Und Jesus geht noch weiter. Er gibt Gaben. Er gibt Brot, das man riechen kann. Hier ist jetzt nichts drin, aber Brot, was man riechen kann. Ein Kelch, in dem was drin ist. Und durch diese Gaben aktiviert er etwas. Denn unser Gehirn und unser Erinnerungsvermögen ist ganz eng mit unserem Geruchssinn verbunden. Das ist die engste Verbindung, die wir haben von den Erinnerungen. Sachen, die wir fühlen, daran erinnern wir uns nicht so. Das wäre komisch, wenn wir nämlich plötzlich irgendwie über einen Stoff fühlen und uns jedes Mal an etwas erinnern würden. Das wäre echt anstrengend. Aber unser Geruchssinn, wenn wir etwas riechen, dann erinnern wir uns an etwas. Kennt ihr das? Wenn ihr plötzlich Zimt riecht, woran denkt ihr? Plätzchen, Weihnachten. Ihr habt sofort Bilder im Kopf. Wenn ihr frischen Regen im Sommer riecht, dann habt ihr wahrscheinlich eine Erinnerung damit verknüpft. Wenn ich Honigmelonen, ich bin letztens in Lidl reingegangen und roch Honigmelonen. Ich war in meinem Kopf sofort auf dem 8. Basar in Dushanbe. Sofort. Und dann guckte ich mich um und dachte, ach, hier ist es doch schön sauber, nett hier. Weil das verankert ist. Und Jesus nutzt hier unsere Sinne mit unserer Innewerde, mit unserer Erinnerung. Und er sagt, wenn ihr diese Gaben zu euch nehmt, wenn ihr das Brot unter euch teilt und es euch gegenseitig gebt, dann wird etwas in euch hineinkommen. Nämlich eine Wahrheit, die ich erkauft habe vor 2000 Jahren. Und die kommt in die Gegenwart. Es gibt einige Übersetzungen, die übersetzen hier sehr schön. Vergegenwärtigt euch, was ich für euch getan habe. Aber genauer ist es eigentlich, vergegenwärtigt euch mich. Denn wenn du das Brot brichst und es zu dir nimmst, ist Jesus nicht irgendwo im Himmel auf dem Thron, sondern er ist da. Er ist gegenwärtig. Wenn du aus dem Becher trinkst, dann nimmst du diesen Kelch, egal ob der groß oder klein ist, du nimmst diesen Kelch und du riechst an diesem süßen Traubensaft, an diesem Wein. Und du denkst, und du erinnerst dich, dass Jesus den bitteren Kelch trinken musste, den Kelch des Leides, des Hohnes, des Spottes, des Todes, damit du diesen neuen Bund genießen kannst. Diese neue Beziehung, die Gott für dich erkauft hat durch das Blut seines Sohnes. Es ist nicht nur eine Botschaft, die vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern sie wird plötzlich gegenwärtig. Und sie begegnet plötzlich all den Dingen, die in deinem Alltag geschehen. All die Denkmuster, die da sind. All der Stress. Und so ist diese Zusage, deine Sünden sind dir vergeben. Eine Zusage, die wir immer wieder hören müssen. Weil wir so oft fallen. Wir müssen hören, dass ein neuer Bund geschlossen wurde. Nicht ein Bund, wo ich durch meine Taten gut werde, sondern ein Bund, in dem ich gut gemacht wurde durch das Opfer, was Jesus gemacht hat. Und ich kann jetzt in dieser Beziehung leben und Jesus ist da. Das Gedächtnismahl ist nicht nur ein Hinsetzen und sich emotional in die Vergangenheit zurückbeamen. Das Gedächtnismahl ist eine Verinnerlichung dessen, was Jesus gemacht hat. Und durch seine Gaben kommt es in die Gegenwart. Es wird greifbar, spürbar. Wir können es riechen. Wir können schmecken, wie gut Gott ist. Und ich lade dich ein, dass du das ganz neu für dich entdeckst. Diese Botschaft, die in diesen Gaben drinsteckt. Ich habe es selbst mehrfach mit meinen Freunden erlebt während der Pandemiezeit, als die Lockdowns da waren und nur einzelne Personen kommen konnten. Haben wir zu Hause einfach Livestream angemacht, Lobpreismusik miteinander gebetet, Lobpreis gemacht und dann miteinander Abendmahl gefeiert. Da wurde plötzlich etwas greifbar. Eine Botschaft von einem Herrn, der den Tod besiegte, in unserem Wohnzimmer, mit meiner Frau, mit einer guten Freundin oder einem guten Freund. Und wir reichten einander die Gaben und sagten, denk dran, nicht die Pandemie ist der Sieger. Christus ist der Sieger. Nicht Putin ist der Machthaber. Denke daran. Verinnerliche diese Botschaft. Christus ist der Herr. Er ist der Herrscher. Dadurch wird etwas spürbar und greifbar. Darum, lasst uns feiern das Mahl zur Erinnerung. Lasst uns feiern das Mahl unter diesem Aspekt. Nicht nur eine Rückschau, nicht nur eine Tradition, nicht nur etwas, was wir immer wiederholen, sondern lasst es uns feiern. So wie die Mainzer gestern den Sieg über Bayern gefeiert haben. So wie ihr an Ostern dieses Bekenntnis gerufen habt. Voller Freude, voller Hoffnung. Warum sehen unsere Abendmahlsfeiern eher aus wie Trauerfeiern, statt die Feier des Sieges unseres Königs, der gegenwärtig ist? Darum lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab. Und ich lade euch ein, in Erinnerung jetzt hinzusehen auf das Lamm. Und vielleicht siehst du es nicht, weil deine Umstände, deine Situation gerade dazwischen stehen. Vielleicht spürst du es nicht, weil du Zweifel hast. Dann sieh auf das Lamm. Sieh auf das, was er getan hat und lass es gegenwärtig werden in deiner Situation. Und lass es uns miteinander singen, dieses Lied. Siehst du das Lamm dort auf dem Thron? Amen.